Das Wetter ist gerade so unstet.
Es soll aber schön werden wieder ab Freitag.
Ja, ja, aber eben so ein bisschen unsicher. Also das, was ich jetzt gesehen habe, war eher Freitag, Samstag genau wieder ein bisschen besser. Aber dann Sonntag wieder richtig doll Regen.
Philipp, soll ich euch was sagen? Ich hatte mal einen Redakteur, als ich mal eine Glosse gemacht habe für die örtliche Zeitung hier. Mhm. Und der hat immer einen Spruch gehabt, wenn man übers Wetter redet, hat man sonst nichts zu sagen. Also insofern.
Ja gut, aber das war, glaube ich, auch noch, das muss in deinen Anfangsjahren gewesen sein, weil das muss ja dann auch noch weit vorm Klimawandel gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Ja, seit der Klimawandel ein Thema ist, ist ja auch Wetter ein Thema.
Ja, aber Wetter und Klima, du weißt ja, das muss man ja streng voneinander unterscheiden.
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass du jetzt ganz kurz wieder den Sven Plöger von Grundlos Gute Laune machen musst.
Bist du so ein Wetterstationstyp? Hast du zu Hause so ein Ding stehen mit so einem Fühler im Garten, wo du dann jeden Morgen drauf guckst, oh, was muss ich denn heute
was
anziehen?
Was ich ja inzwischen wirklich glaube, ist, dass du da unten in deinem Keller irgendwie 6 Bildschirme vor dir hast, wo du alle möglichen Wikipedia-Seiten aufgeploppt hast, damit du jederzeit mit nutzlosem Wissen hier strunzen kannst.
Tja, einer von uns beiden muss es ja tun.
Wow!
Salve, ihr Freundinnen und Freunde der gepflegten Verbalentgleisung. Hier ist wieder Grundlos Gute Laune, euer Lieblingspodcast für Satire, Spott und semantische Schieflagen. Philosoph und Frohnatur Friedrich Nietzsche sagte dereinst: Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Vor dem Hintergrund frage ich mich immer, warum CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann in seinem Podcast noch nicht über uns gesprochen hat. Das finde ich eine Frechheit. Dafür reden wir heute wieder über ihn, Lindemann, den Motivationscoach unter den Politikern. Außerdem geben wir Antworten auf die Frage, was macht eigentlich Sarah Wagenknecht? An meiner Seite, auf dem Weg in den Abgrund, wie immer der Reinhold Messner des rasanten Abstiegs, Philipp Simon!
Ja. Und ich freue mich natürlich wie jede Woche über den offiziellen Boxtrainer von Brigitte Macron, Tobias Mann.
Ja gut, dieses Video, ne, es ist wirklich, ich habe mir es jetzt ein paar Mal angeguckt. Was meinst du? War es irgendwie ein Scherz? War es ernst
also
gemeint?
Also wenn das rumalbern war, ja, da möchte ich die beiden nicht beim Sex sehen. Also wirklich.
Primaten-Ping-Pong.
Ja, also wenn es um Sex geht, müssen wir mit Primaten-Ping-Pong anfangen.
Natürlich.
Also du hast das Gefühl gehabt, das war wirklich ein bisschen eine Streitigkeit, die da stattgefunden hat.
Naja, jetzt mal ehrlich, wie fandest du denn, dass das aussah? War das für dich lockeres Rumalbern, bevor man in Vietnam seinen Staatsbesuch beginnt? Also, ich meine, da freue ich mich ja jetzt schon auf unseren ersten Live-Auftritt am 20. Juni in Dortmund, wenn wir zwei dann auch noch kurz vor der Show hinter der Bühne ein bisschen rumalbern.
Also du weißt ja, ich bin ja jemand, der immer versucht, das Ganze ein bisschen positiv zu sehen. Vielleicht war es so, dass er was im Gesicht hatte. Vielleicht hat er vorher Müsli gegessen oder so und hatte irgendwie noch so ein bisschen Müsli, weil er ja sehr wild ist, weiß man ja, an der Stirn kleben und sie wollte das wegmachen.
Ich weiß, was der im Gesicht hatte. Ein dummes Grinsen hatte der im Gesicht, das wollte sie ihm wegmachen.
Nee, aber es kann doch sein, dass sie ihm irgendwie so mit dem nassen Finger, wie die Oma das früher gemacht hat, aber hier, du Tobi, hast da wat, was.
Jetzt mal ganz ehrlich, war das für dich eine romantische, also, Entschuldigung, sie hat ihm einfach ins Gesicht geklatscht.
Ja, du, wir wollen ja hier im Podcast kein Kink-Shaming machen. Weißt du, was Kink-Shaming
ist? Was
ist
das denn? Nein.
Kink-Shaming ist, wenn man Leute mit ihren sexuellen Vorlieben aufzieht. Das heißt ja, also,
entschuldige mal, darauf basiert die Comedy und das Kabarett. Also, dürfen wir da nichts mehr? Ich werde ja hier langsam zum
Dieter Haller. Man darf ja gar nichts mehr sagen.
Man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Jetzt darf ich irgendwann nicht mehr Palim Palim sagen, oder was?
Aber
für mich ist Palim... Für mich ist Palim Palim der Eröffnungsgag, nicht der
Eröffnungsgag. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Für mich ist Palim Palim der Eröffnungsgong für zwischenmenschlichen Geschlechtsverkehr.
Okay, dann Achtung, jetzt mache ich die Überleitung aus der Hölle. Palim Palim könnte auch Startsignal sein für Wettbewerbe bei den Enhanced Games. Darüber möchte ich mit dir mal sprechen. Hast du davon gehört?
Ja. Ich habe davon gehört, aber erklär's bitte mir und den Zuschauern nochmal.
Also die Enhanced Games, ein Sportevent, wo Doping offiziell zugelassen ist. Ja, nicht nur zugelassen, wo das quasi ein bisschen gewollt ist, dass da Gedopte an den Start gehen. 2026 in Las Vegas, ich glaube jetzt gerade bekannt gegeben worden mit großem Tamtam. Und da das wird organisiert von vielen Milliardären, also unter anderem Peter Thiel ist wieder am Start. Mhm. Ja, Christian Angermeier ist wohl ein deutscher Biotech Milliardär oder was auch immer. Oder
also Elon Musk, ist der auch dabei?
Nee, habe ich bisher noch nicht gelesen, aber Donald Trump Jr., der ist mit am Start, also der Sohn von Donald Trump.
Der macht da sportlich mit oder der unterstützt
das? Nein, der unterstützt das. Aber man weiß nicht, vielleicht ist der auch irgendwie dopingmäßig verbessert worden, enhanced worden. Also enhanced heißt ja verbessert. Und wie stehst denn du dazu, Wettbewerbe einfach zu veranstalten, wo man einfach von vornherein sagt, wir machen keine Dopingkontrolle mehr, sondern wir machen das zur Voraussetzung.
Ja, ich finde das einen großen Fortschritt auch für die Olympischen Spiele.
Ja, siehste,
also sie machen das ja eh. Man hört ja auch immer wieder die hartnäckigen Gerüchte darüber, dass es ja auch im deutschen Fußball Doping geben soll, angeblich. Insofern finde ich das ja dann zumindest einen offenen Umgang damit. Ja,
aber
für mich wäre jetzt spannend rauszufinden, und das kannst du uns sicherlich erklären, wie sieht denn das Enhancement oder wie auch immer man das nennen will, wie sieht das denn konkret aus? Also liegt da irgendwie auf der 100-Meter-Strecke irgendwie eine Linie Koks, die man da wegziehen kann, um richtig vom Platz zu kommen? Oder wie muss man sich das, also was sind es für Drogen und sind im Prinzip alle Drogen erlaubt? Kann ich mir im Zweifelsfall auch eine Tube Heroin spritzen und sagen, ich spring jetzt?
Also für ausgeschlossen halte ich das nicht. Es ist die kontrollierte Abgabe, so sagen sie zumindest, von Doping, von Ärzten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich was überlegt haben. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem Schwimmer, der sich eigentlich schon im Ruhestand befunden hat, der jetzt da mitmacht, weil er dafür sehr viel Geld bekommt. Und den haben die irgendwie gespritzt, und das Problem war, der Mann hat auf einmal irgendwie über 100 Kilo gewogen und war voll das Muskelpaket, was dann so die Stromlinienförmigkeit im Pool ein wenig negativ beeinflusst hat, und dann musste der dann wieder auf Diät gesetzt werden.
Also, aber er hätte ja dann auch wahlweise einfach rüber wechseln können zum Gewichtstemmen, oder
ja,
nicht?
Ja, und vielleicht ist das neue Zirkeltraining beziehungsweise der neue Zehnkampf, wenn du jemanden so hoch gespritzt hast, dass er nicht mehr schwimmen kann, dass er den dann einfach irgendwie an die Hantelbank setzt, ja, oder so. Also es ist wohl die Idee wirklich dabei, mit Medikamenten Menschen einfach zu pimpen. Und es geht natürlich am Ende des Tages darum, dass das eine Werbeveranstaltung ist für diese Industrie, die ja immer weiter wächst. Die Menschen sind ja interessiert daran, wie können sie sich da einfach mit irgendwelchen Pülverchen und irgendwelchen Spritzen da verändern. Ja, wir haben letztens ja schon über Ozempic gesprochen, also diese Schlankheitsgeschichte. Und das gibt's natürlich jetzt auch im sportlichen Bereich. Ja, dass da einfach ganz offiziell gesagt wird, hier, das ist ein Doping, das haben wir probiert, das scheint zumindest jetzt erstmal nicht so schlimm zu sein, also hau dir das mal rein.
Aber ist das nicht, jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht auch so ein bisschen der normale Zustand des Profisports? Also wenn wir an Tour de France und all diese, also ich sag mal so, ich find's tatsächlich am Ende des Tages dann einen offenen Umgang damit.
Ja,
also gut, da brauchst du auf jeden Fall keine Dopingkontrollen mehr zu machen.
Das stimmt, ja. Aber dann geht natürlich ein bisschen dieser sportliche Gedanke, ja, dass
warum?
Im Prinzip trainierte Körper.
Der ist doch vorher dann auch schon raus. Also der sportliche Gedanke ist doch vorher auch raus, wenn ich bei der Tour de France nie weiß, hat er das jetzt wirklich aus einer körperlichen Kraft heraus geschafft oder weil ihm die richtigen Mittel verabreicht wurden. Also der sportliche Gedanke findet doch da eh nicht mehr statt.
Das ist wieder so deine Sicht, so deine negative, deine furchtbar dunkle.
Nein, das ist nicht negativ, sondern das ist einfach ein realistischer Blick auf die Dinge.
Ich lebe noch ganz streng nach den Regeln von Turnvater Jan, dass man einfach mit kurzen Hosen sich morgens um 6 einfach in den Garten begibt und einfach Liegestütze macht. Ja, Kniebeugen.
So siehst du auch aus, als ob du morgens um 6 Uhr bei dir im Garten Liegestütze machst und danach legst dich wieder ein und pennst schön bis 22:30 auf.
Aber du, das ist ja das Problem bei diesem Wettbewerb. Das geht so lange gut, bis sie mal einen wirklich so überspritzt haben, dass der dann einfach umkippt. Weil es gibt ja Nebenwirkungen. Ich meine, diese Dopingkontrollen und dieses Anti-Doping-Ding, das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man die sportliche Integrität sichern möchte, sondern eben auch mit dem Schutz der Athletinnen und Athleten. Und es gibt ja schon lange diese Idee der medizinischen Verbesserung in Anführungszeichen des Körpers, nicht nur auf muskulärer Basis, sondern auch geistig. Und da gibt's Nebenwirkungen. Zum Beispiel, als ich studiert habe, wurde ja schon darüber gesprochen, gibt es irgendwelche Medikamente, Mittelchen, um bei Klausuren geistig besser dazustehen. Das ist ja nicht nur jetzt...
Traubenzucker.
Ja, genau. Das war das Einzige, was ich genommen habe. Aber Neuro-Enhancement war mal ein Riesending. Und da gab es wirklich, ohne Scheiß, ich weiß nicht mal, was es war, eine Sache, irgendein Zeug, das hast du genommen und das hat das Kurzzeitgedächtnis gepimpt. Das heißt also, wenn du gerade gelernt hast für eine Klausur, war dein Kurzzeitgedächtnis leistungsfähiger und du konntest diese Klausur besser ablegen. Die Nebenwirkung war, das Langzeitgedächtnis wurde geschädigt. Das heißt, du hast vielleicht die Klausur bestanden, wusstest aber hinterher nicht mehr, was du studierst.
Aber da, ganz ehrlich, das ist großartig. Das klingt für mich nach meinem Medikament.
Ja?
Ja. Dass man langfristig einfach diesen ganzen Blödsinn vergessen kann. Ist doch super. Ich bin im Moment, es ist so ein bisschen eigentlich wie hier der Podcast. Da bin ich auch eine Stunde irgendwie geistig anwesend und danach gehe ich ja wieder zurück in die Höhle.
Also, wir halten fest, du bist grundsätzlich von den Enhanced Games angetan. Ich rufe meinen alten Freund Donald Trump Jr. an und sage, dass du Interesse hast und dann lassen wir dich demnächst irgendwie fit spritzen und dann machst du irgendwie den
Tobias Mann.
Zitat. Und wir bleiben beim Sport, an den Schnittstellen zwischen Sport und Politik, denn Carsten Linnemann, alter und neuer Generalsekretär der CDU, war zu Gast bei Karin Mioska und am Ende des Tages war aber dieser ganze Besuch von Carsten Linnemann ein verbaler Autounfall in Zeitlupe, den wir jetzt hier ein bisschen aufarbeiten wollen. Hinterher, kleiner Spoiler, ist dann auch Carsten Linnemann noch unter die Social-Media-Räder gekommen. Auch darüber werden wir reden, weil das natürlich viral gegangen ist, was da passiert ist. Aber wir fangen vorne an. Lieber Philipp, du hast die Sendung vermutlich auch geschaut.
Ja.
Wie stehst du denn
zu diesem... Ich würde nicht sagen, dass es ein Unfall war. Ich würde sagen, das war eine ganz solide Massenkarambolage.
Ja, okay, gut. Dann lass uns sagen, es war eine Massenkarambolage unter den Talkshows. Aber wie stehst du denn dazu, zu diesem furchtbaren Vermenscheln, was die Mioska da immer am Anfang mit den Gästen macht, wo dann ewig erstmal über Fußball gesprochen worden ist, weil er ja so begeisterter Fußballer ist und wie das für ihn war, als er gesehen hat, dass die Union nicht über 30% kommt und wie er sich da gefühlt hat. Wie findest du das?
Das ist toll. Jetzt, wo es die neue Revue bei meinem Homöopathen nicht mehr im Wartezimmer gibt, bin ich froh, dass Karin einmal in der Woche über Sachen redet, die ich sonst nur in irgendwelchen Klatschblättern lesen konnte. Ist doch großartig.
Philipp, was machst du heute mit mir? Also ich persönlich habe gedacht, Mensch, jetzt komm doch mal endlich zum Punkt. Linnemann ist natürlich, das muss man auch wissen vorab, jemand, der den Fußball liebt, das hat er auch mehrfach betont, der ist ja irgendwie da auch beim SC Paderborn oder was ist er engagiert, hat einen Trainerschein tatsächlich und benutzt in seiner Sprache unfassbar viele Fußballvergleiche.
Der Nationaltrainer stellt die Mannschaft auf. Wir haben 2021 ja ein großes Finale verloren. Das Spiel ist sozusagen abgepfiffen.
Wir steigen ab.
Da musst du nach vorne weiterspielen.
Wir haben nur einen Schuss, der muss sitzen.
Ich meine, wenn jetzt der Aki Watzke mit Borussia Dortmund im Finale steht, da wird er auch nicht darüber nachdenken, was ist, wenn ich das Spiel verliere. Der will es gewinnen.
Das ist jetzt schwierig für mich jetzt hier von außen. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ist so, als wenn es 0-0 steht.
Und sonst spielen wir auf Sieg.
Ich höre jetzt auch auf mit den Fußballvergleichen.
Der Fußballvergleich liegt ihm einfach im Blut und der kam auch in dieser Sendung sehr, sehr oft zum Tragen. Und dann ging es um die Frage, wie geht so ein Carsten Linnemann mit einer sportlichen Niederlage um? Also wenn zum Beispiel der Verein verliert.
Wenn wir knapp verlieren, brauche ich 5, 6, 7, 8 Stunden, um das zu verarbeiten. Mhm. Das ist brutal. Mhm. Viel schlimmer als die Politik.
Und dann gehen Sie laufen?
Dann gehe ich laufen oder versuche mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber Fußballniederlagen sind viel schlimmer als politische.
Also politische Niederlagen müssen Sie nicht so lange, keinen Halbmarathon laufen?
Sie spielen wahrscheinlich jetzt auf die 28,5% an. Da wollte ich mehr, das stimmt. Ja, aber irgendwie Nein, ich bin Fußballer durch und durch, habe selber gespielt, habe einen Trainerschein und der SC Paderborn liegt mir sehr am Herzen. Und ich lebe gerne und Fußball ist ein großes Hobby und das bleibt doch so und vielleicht steigen wir nächstes Jahr auf.
Ja, Philipp, er lebt gerne. Er lebt gerne.
Ja, das unterscheidet ihn von vielen in der CDU. Das muss man sagen. Und ich finde, Carsten Linnemann ist ja im Prinzip, auf mich wirkt er immer wie so eine geschrumpfte, gedopte Version von Friedrich Merz. Und ich finde, weil du vorhin gesagt hast, dass du das so schrecklich findest, dass Karin Mioska auch versucht, den Menschen hinter dem Politiker rauszuarbeiten, was ich natürlich bei dir als jemand, der in diesem zynischen Humorbetrieb unterwegs ist, gut nachvollziehen kann. Aber mich als Humanist streichelt das natürlich immer, wenn im Fernsehen Politiker minutenlang ihren privaten Dönekes erzählen können. Das ist für mich immer der Moment, wo ich denke, schön, dass hier noch informiert wird. Andersrum, ich finde ihn nicht mal wirklich unsympathisch.
Echt nicht?
Nee.
Na gut, ihr seid euch auch sehr ähnlich, muss ich sagen, an der Stelle.
Gut, wir haben beide sehr gepflegte Körper, das muss man dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Na, aber mal ehrlich.
Nein, aber was ich bei Carsten Linnemann tatsächlich, der wirkt immer sehr, als ob er von einem Motivationstrainer gecoacht worden wäre, ja.
Was er ja auch ist, kleiner Spoiler.
Aber ich nehme ihm diesen Willen und dieses, er sagt ja auch immer dieses einfach mal machen und so. Ich kann es ja auch nicht mehr hören, aber ich nehme ihm das ab.
Ja, und das macht es doch noch schlimmer, dass jemand nach diesen Kalenderspruch-Weisheiten sein Leben beschreibt. Also lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, was er eben gesagt hat. Er hat ja eben sinngemäß gesagt, also sportliche Niederlagen, das fällt ihm wesentlich schwerer, das wegzustecken als politische. Das sagt er natürlich, um so zu signalisieren, ich bin auch einer von euch, ich bin auch ein Mensch. Ja,
nee, ich glaube ihm das sogar.
Ja, ja, aber das ist doch schlimm.
Warum?
Ich meine, sportliche Niederlagen haben doch keine Konsequenz, außer dass du verloren hast. Politische Niederlagen haben Konsequenzen für die Menschen.
Aber entschuldige mal, der Mann ist Berufspolitiker. Das ist doch auch nur ein Job. Es ist doch schön, dass er ein Hobby hat, für das er lebt.
Aber du kannst doch nicht sagen, mir sind sportliche Niederlagen, die fallen mir schwerer wegzuschicken als politische. Wenn politisch was schief geht, dann enttäuscht er doch die Menschen, für die er Politik macht. Das doch, hat doch viel mehr Konsequenzen, als wenn der SC Paderborn verliert.
Ja, für dich vielleicht, aber nicht für ihn. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich so ein bisschen erschüttert über diesen misanthropen Blick, den du so auf die Menschheit entwickelt hast. Ich habe gerade manchmal so das Gefühl, als ob ich wirklich einen schlechten Einfluss auf dich hätte. Wo ist denn der herzerwärmt fröhliche Tobias Mann hin?
Der ist in dieser Mioska-Sendung ein bisschen verloren gegangen, sag ich dir ganz ehrlich, ja. Aber da du jetzt offenbar den ersten deutschen Carsten Linnemann-Fanclub gründen möchtest, Zuschriften bitte an hallo@grundlosgutlaune.de, wer mitmachen will. Ich möchte ganz kurz noch etwas vorstellen. Carsten Linnemann hat darüber gesprochen, er hat nicht den Job bekommen, den er bekommen wollte. Er wollte ja Arbeitsminister werden, ja, weil er ja viel über Bürgergeld und die Aktivrente gequatscht hat, auch im Wahlkampf. Das wollte er dann machen und das ist er nicht geworden. Und da hat Mioska ihn gefragt, Mensch, Wie bist du damit umgegangen, Carsten? Und sie hat ein bisschen vergiftetes Lob am Anfang losgelassen, die Mioska. Sie hat nämlich gesagt, er sei ja derjenige, der am meisten Ahnung hätte in der Union über Arbeit und Soziales. Und das, da hat er selber mal kurz geschluckt und mal drüber nachgedacht. Aber hör's dir mal an.
Niemand kennt sich besser aus mit Arbeit und Soziales in der CDU wie Sie. Sie müssen wahnsinnig enttäuscht gewesen sein. Auch von Friedrich Merz. Er hätte ja mehr um Sie kämpfen können.
Friedrich Merz ist für mich ein Glücksfall für die CDU, für Deutschland. Und meine Oma hat immer gesagt, Frau Mioska, es soll so sein, wie es kommt.
So.
Ja, aber jetzt merkst du vielleicht mal, dass hinter diesen naiven Fragen von Karin Mioska natürlich schon auch ein gewisses Kalkül steckt. Weil sie schafft es natürlich, so eine Vertraulichkeit und so eine Atmosphäre aufzubauen, wo solche Fragen dann auch mal schnell quasi als trojanisches Pferd ins Hirnkompetenzzentrum von Carsten Linnemann fahren kann.
Ich bin ja bereit, mich auch zu revidieren. Wenn man die Sendung unterm Strich sieht, hat Mioska, glaube ich, journalistisch schon gar nicht so schlecht gearbeitet. Wir haben ja auch schon...
feine Herr.
Ja, weil natürlich Linnemann, wie du schon gesagt hast, eben ein bisschen weich gekocht worden ist. und gar nicht gemerkt hat, wo ihn die Sendung so nach und nach hinführt. Weil jetzt wurde es inhaltlich, nachdem wir über seine Oma und über den SC Paderborn gesprochen hatten und was weiß ich nicht alles, ging es jetzt um das, was Merz gesagt hatte auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Ich habe das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt, ja, und da hat sich nichts geändert. Da gibt es Applaus von den Rentnern. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Ja, das war so ein bisschen das Thema der Sendung.
Ja.
Und ich muss übrigens Friedrich Merz an der Stelle widersprechen. Ich habe was gelesen, Philipp. Er hat ja gesagt, mit 4-Tage-Woche kommen wir nicht klar. Ja. Jetzt habe ich aber gelesen, der Deutsche Ärztetag läuft gerade in Leipzig. Und der Deutsche Ärztetag ist vom 27. bis zum 30. Mai. Das heißt, der Deutsche Ärztetag dauert 4 Tage. Das heißt also, wenn wir 4-Tage-Woche machen, aber mit Ärztetagen, dann ist die Woche 16 Tage lang. Das ist so eine Bombenidee.
Das ist großartig.
Ja.
Ehrlicherweise habe ich dein Bild überhaupt nicht verstanden. Was ich, also, dass der Ärztetag jetzt 4 Tage läuft, das habe ich noch verstanden. Und dass du irgendwie einen Witz auf Kosten von Ärzten machen willst. Wie du aber plötzlich auf die 16 kommst, ist mir ein völliges Rätsel.
Na, wenn du eine 4-Tage-Woche machst und diese Tage sind jeweils Ärztetage, ist ein Tag 4 Tage, 4 mal 4 Tage sind 16 Tage. Damit hat eine 4-Tage-Woche, wenn du sie mit Ärztetagen bestreitest, 16 Tage. Das ist doch optimal.
Ja, ich finde, das ist jetzt so ein Ding, das musst du irgendwann mal in Ruhe mit Ranga Yogeshwar besprechen, aber da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Können wir mal bitte ganz kurz zurück zum Bundesoper, bitte. Friedrich Merz.
Gerne.
Der hat, ja, ja, aber du kommst auch manchmal mit so Dingern um die Ecke, wo ich mir wirklich denke, entweder hast du da viel zu lange dran gesessen oder du hast überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber eine andere Option.
Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung.
Eine andere inhaltliche Option gibt's da für mich nicht. Das ist entweder wahnsinnig verkopft oder wirklich
einfach mal rausgeschossen.
Wasserfallartiger Sprechdurchfall.
Ja, so lebe ich mein Leben. Entweder zu viel drüber nachdenken oder gar nicht.
Also.
Ja.
Zurück zu Friedrich Merz.
Friedrich Merz hat gesagt, wir sind zu faul. Wir sind alles faule Schweine. Das muss ja ein bisschen besser werden, ja?
Und ich finde ja immer toll, wie dann auch die ganzen Rentner im Saal laut klatschen. Das gefällt mir immer so. Also diese permanente Unterstellung der Arbeitsunwilligkeit, die ist bei Friedrich Merz nicht neu. Sie ist faktisch widerlegt. Das Einzige, was man schon wirklich bei den Deutschen festhalten kann, ist, dass es hier einen wahnsinnigen Hang zu Feiertagen und Brückentagen gibt.
Ja.
Jetzt bin ich aber natürlich gespannt, wie die christlich-demokratische Union mit der katholischen Kirche darüber verhandelt, dass wir mal die ganzen katholischen Feiertage abschaffen oder ja, die ganzen christlichen Feiertage.
Genau, Jesus schön und gut, aber es wird trotzdem geschafft heute. Ja.
Genau.
Aber lass mich eins noch sagen, in der Sendung ging es ja tatsächlich auch darum, stimmt das? Mit den Arbeitsstunden arbeiten wir zu wenig. Und ich habe jetzt ganz viel mir angeguckt über Statistiken und sowas. Und es gibt ja das Problem, es gibt ja diese Statistik, dass die Arbeitsstunden weniger sind im internationalen Vergleich. Aber da ist natürlich ganz viel Teilzeit auch reingerechnet, weil sehr viele Frauen in den Arbeitsmarkt geströmt sind, die dann aber oft nur, also vor allem Frauen, die dann Teilzeit arbeiten. Und dann ist unterm Strich natürlich weniger Arbeitsstunden pro Kopf. Egal, wie du es rechnest. Es ist natürlich schon so zu beobachten, dass wir im Vergleich jetzt nicht unbedingt ganz oben sind mit unserer Arbeitszeit. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, ist die Zeit, die man im Büro oder sonst wo oder auf dem Bau oder sonst wo verbringt, ist das wirklich, je länger man ist dann die Arbeit besser. Jeder kennt natürlich auch welche, die hocken 12 Stunden im Büro, aber nur weil sie keinen Bock haben, nach Hause zu gehen. Ob die wirklich effizienter sind als einer, der irgendwie dann wirklich mal ranklotzt, alters, das steht immer auf dem anderen Blatt. Also es ist auf jeden Fall ein komplexes, kompliziertes Thema. Und natürlich kann Friedrich Merz sagen, nee, wir müssen mehr tun. Aber was ich bei Merz wieder so scheiße und so schlimm finde, er spricht bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU. Das ist ein Lobbyverband. Da hocken Unternehmer, Menschen aus der Wirtschaft und sowas. Und er weiß natürlich, das ist in dem Moment meine Zielgruppe. Er weiß aber auch, dass er als Bundeskanzler im Fokus steht. Jetzt muss er aber der Bundeskanzler von allen Deutschen sein.
Absolut.
Und was macht er? Er geht wieder nur auf seine Zielgruppe da ein. Also, er sagt was, wo er erwarten kann, dass da Applaus gespendet wird. Ja, von wegen hier Work-Life-Balance, was ne Scheiße, das darf doch nicht sein. Und springt aber damit im Prinzip der arbeitenden Bevölkerung mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Aber er ist eben auch jetzt deren Kanzler. Und natürlich kann er einen Impuls setzen, aber wieso muss er dann immer sowas Negatives da reinbauen? Warum muss er immer irgendjemanden runtersauen? Warum kann er es nicht als positiven Impuls formulieren? Das kriegt er einfach nicht hin. Warum ständig diese künstliche Polarisierung? Als wäre die Gesellschaft nicht schon polarisiert genug. Das macht er doch nur, um Applaus zu kriegen von der Zielgruppe, vorher der da gerade gesprochen hat.
Ja, und vor allen Dingen, das ist nicht nur seine Zielgruppe, sondern das ist, glaube ich, auch sein soziales Umfeld.
Ja, na klar.
Der ist halt nicht mit einer Krankenpflegerin befreundet.
Ja, aber warum kann er das nicht positiv formulieren, so einen Impuls, und sagen, jo, wir packen an und dann kriegen wir es hin.
Aber das kann ich ihm sagen. Das hat eben mit seiner Geschichte auch zu tun. Das hat mit seinem Weg zu tun. Wie kannst du von einem Typen, der nach seinem Ausstieg aus der Tagespolitik völlig leistungslos hochbezahlte Jobs in Aufsichtsräten bekommen hat, der alleine durch den Börsengang des Schweizer Zugherstellers im Jahr 2015 hat er nur dadurch, dass er im Aufsichtsrat saß, hat er durch den Börsengang 6,5 Millionen Schweizer Franken verdient. Dafür hat er nie 72 Stunden die Woche gearbeitet. Dafür musste der auch keine 5-Tage-Woche machen.
4 Tage, also Ärztetage.
Von mir aus auch 4. Lass es bei ihm eine Halbtageswoche gewesen sein. Der ist einfach in einem Zirkel unterwegs gewesen, wo ihm für pure körperliche Anwesenheit die Knete mit der Konfettikanone in den Arsch geschossen wurde. Und es gehört eben zu dem Blick dieser Menschen auf die Bevölkerung, dass sie permanent das Gefühl haben, die machen alle nichts, weil wenn sie was tun würden, würde es denen ja so wie mir gehen.
Jetzt lass uns aber kurz nochmal über Carsten Linnemann sprechen, ja. Der ja schon einmal in ein ähnliches Horn stieß wie Friedrich Merz, was zumindest den Anschein erweckt, dass das ganze Thema eine Unionsstrategie ist.
In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr.
Das hat er im Frühstücksfernsehen gesagt, noch im Wahlkampf.
Das gleiche Ding.
Und zwar hat er es pauschal so formuliert. In Deutschland gibt es keine Leistungsbereitschaft mehr, oder was er gesagt hat. Das heißt, dieser Satz, der wurde ihm jetzt in dieser Sendung erstmal vorgelegt, dass er sich dazu nochmal äußert. Und jetzt hören wir, was für eine Verrenkung Carsten Lindemann macht. Und das ist sein erster von insgesamt 3 Versuchen, wie er versucht, aus dieser Nummer rauszukommen, beziehungsweise zu begründen, woher jetzt dieser Vorwurf von Merz und sein Vorwurf an die deutsche Bevölkerung kommen.
Ich bleibe dabei, mir sagen Menschen, die in der Gruppe der 40, 42 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland leben, dass sie das Gefühl haben, dass man mit ihrem Geld nicht vernünftig umgeht. Und auch wenn sie sagen, es ist eine kleine Gruppe, es ist keine kleine Gruppe, sondern sie haben das Gefühl, dass auf ihrem Rücken es Menschen gibt, die den Sozialstaat ausnutzen. Und das gibt es einfach. Jetzt schauen Sie sich nur mal an.
Aber
wenn jemand, Frau Mioska, wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er die. Aber jetzt schauen Sie sich nur mal an. Wir haben ein Bürgergeldsystem, wo, wenn man 100 Euro hinzuverdient, die 100 Euro behalten darf und jeder Euro danach zu 80% wegkommt, den man nicht behalten darf.
Wir haben
Zehntausende von Menschen, die Bürgergeld bekommen, die 100 Euro verdienen, was sie behalten können und ein bisschen schwarz. Und da sagen mir einfach Leute, das geht so nicht, das ist wie live.
Gut, aber jetzt muss ich doch noch mal fragen, jetzt machen Sie schon wieder Bürgergeld. Wir reden ja...
Das ist aber das, so, was Sie bei jeder... Bei jeder Party, bei jedem Geburtstag ist das Thema. Da ist ein Ungerechtigkeitsgefühl in Deutschland. Und wir müssen als Politik dieses Ungerechtigkeitsgefühl lösen. Wir brauchen ein gerechtes System.
Das möchte ich ja gerne ernst nehmen. Aber das, was auffällt, ist, und das hat Frau Benner ja gerade adressiert, dass Sie und Herr Merz, wenn Sie sagen, es muss wieder mehr gearbeitet werden, wir müssen effizienter arbeiten, dass sehr viele Leute, und nicht nur die, die auf die Bürgergeldempfänger gucken oder die dann womöglich selber Bürgergeldempfänger sind, das Gefühl haben, Sie sagen... Wir sind alle faul. So, das hat sie gerade adressiert.
Das ist gefährlich. Wenn die Debatte in die Richtung geht, gebe ich Ihnen recht.
Und das hat ja Mioska jetzt auch eben gerade klar gemacht. Er geht dann erstmal auf die Bürgergelddiskussion, die überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, das Merz und er angesprochen hat. Also vielleicht eher sogar noch mit dieser Leistungsbereitschaft, vielleicht sogar noch. Aber Merz hat ja ganz klar adressiert, die arbeiten. Mhm. Aber darauf angesprochen geht es natürlich wieder auf die Bürgergeldempfänger, auf diese
Bürgergelddiskussion. Und bei der ganzen Bürgergelddiskussion dürfen wir auch nicht vergessen, wenn das inzwischen, so wie er sagt, auf jeder Party Thema ist, was ich so ein bisschen bezweifle, aber gehen wir mal davon aus, dass das ist, dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass vor allen Dingen die CDU in den letzten 3 Jahren dieses Thema total nach oben geschossen hat, weil es eine SPD-Regierung gab, die plötzlich darüber nachgedacht hat, ob alle Hartz-IV-Sanktionen wirklich noch Sinn machen. Es war der pure Gegenentwurf zu dem, was die SPD machen wollte. Und diesen Kampf hat man mit allen möglichen populistischen Mitteln geführt. Und das hat dazu geführt, dass zumindest auf den Geburtstagsfeiern, wo Carsten Linnemann ist, alle nur noch übers Bürgergeld reden, weil sie die ganze Zeit über das Bürgergeld geredet haben.
Exakt, weil Henne-Ei, also ich bin auch der Meinung, dieses Thema ist so groß gemacht worden und so gepusht worden.
Nicht Henne-Ei, nicht Henne-Ei, sondern das ist Kuh und Fladen. Das ist nicht Henne-Ei, das ist Kuh und Fladen.
Hast du vollkommen recht. Habe ich in dem Moment echt gedacht, weißt du, wenn ihr das permanent so thematisiert und zuspitzt, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn das dann eben auch auf den Geburtstagen, wo du dich da bewegst, besprochen wird. Ja, klar.
Aber weißt du, was ich dich immer mal fragen wollte?
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Bist du grundsätzlich offen für konservative Positionen oder lehnst du sie prinzipiell ab?
Ich lehne prinzipiell erstmal gar nichts ab, sondern schau mir an, was sagt jemand und wie sehr kann ich das nachvollziehen. Ich lande dann sehr oft nicht bei der konservativen Position.
Warum ich dich gerade gefragt habe, ob du grundsätzlich für konservative Positionen offen bist, ist, dass es ja oft den Vorwurf in unsere Richtung gibt, dass wir linksgrün versifft sind und all diese Sachen. Und ich mich aber nie wirklich einer Partei wirklich zugehörig gefühlt habe oder nie wirklich gedacht habe, ah, jetzt bin ich aber links oder jetzt bin ich irgendwie grün, sondern mir ging es ähnlich wie dir eigentlich da immer so um die Grundposition und es gibt einfach auch gewisse konservative Werte, die ich sehr gut finde und die, wenn die CDU sich vielleicht da auch stärker drauf besinnen würde oder die auch stärker rauskehren würde, ohne das auf dem Rücken von Dritten zu machen, ich mir auch vorstellen könnte, dass ich irgendwann unter Umständen mal die CDU wähle.
Gut, so weit würde ich nicht gehen, aber ich weiß, was du meinst. Also letzten Endes ist es natürlich eine Frage, beschäftigt man sich mit den Inhalten oder lehnt man etwas aus ideologischen, festgelegten Gründen ab? Und ich bemühe mich immer zu verstehen, wo kommt das Gegenüber her? Also es gibt natürlich immer erst bei mir so einen Impuls, man wehrt sich gegen eine Position, aber ich versuche dann immer rauszukriegen, wo kommt das her beim Gegenüber? Hat er vielleicht einen Punkt? Wo hat er einen Punkt? Wo muss ich widersprechen? Wo sehe ich es anders? Also das ist, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Herangehensweise an solche Diskussionen. Und ich finde halt, das macht Mioska hier gut, dass sie Lindemann klar macht, hör zu, Freund, immer wenn ihr damit um die Ecke kommt, landet ihr irgendwie bei dem Bürgergeldempfänger, der in der Hängematte liegt und das System ausnutzt. Also diesem unsäglichen und widerlegten Klischee und diesem permanenten Treten nach unten. Aber das hat ja mit der Diskussion nichts zu tun. Jetzt ist Lindemann ja gewieft und versucht, auf den nächsten Schauplatz zu gehen. Also er spürt, mit der Bürgergelddiskussion komme ich jetzt hier bei Mioska nicht weiter. Also nehme ich den nächsten Punkt.
Die Strategie fällt auf. Sie hauen so eine Provokation raus und anschließend sagen Sie, nee, ich meine ja gar nicht die, die fleißig sind, sondern ich meine nur die Bürger.
Mioska, wenn das so ist, haben Sie da einen Punkt. Mhm. Die ganze Debatte, die da abläuft mit der Vier-Tage-Woche, das ist eine Debatte, dass einige Gewerkschaften in Deutschland gefordert haben, weniger arbeiten, 4-Tage-Woche und das gleiche Geld verdienen. Und da sind wir als CDU gegen.
So, und da hat er jetzt gemerkt, also mit den Bürgergeldempfängern komme ich an der Stelle nicht mehr weiter, da laufe ich gegen eine Wand. Also komme ich jetzt mal mit den Gewerkschaften und dieser 4-Tage-Woche um die Ecke. Jetzt sitzt aber ihm gegenüber die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, übrigens auch SPD-Mitglied, und die sagt ihm dazu Folgendes.
Es waren Handwerksunternehmen, wenn ich das sagen darf, die haben die Initiative ergriffen und haben gesagt, ich will meine Arbeitgeberattraktivität auch steigern, dadurch, dass ich eine 4-Tage-Woche anbiete. Ich sag mal, das ist so gemischt. Ja, Moment, ich habe im Moment bei ZDF, das ist 1:1 mit dem Entgelt und nicht mit.
Da habe ich gar kein Problem mit. Ja, also wenn wir die Wochenarbeitszeit haben.
Ja, aber da müssen
haben.
Wir aber aufpassen, dass wir nicht pauschal sagen, ja, die 4-Tage-Woche gehen. Im Moment fordert keine Gewerkschaft in Deutschland die 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Das kann ich beklagen, weil ich fand, es gab schon mal andere, aber Entschuldigung, wir reden jetzt über 2025 und wir hören die Einschläge als Gewerkschaften und deswegen verstehen wir im Moment nicht diese Debatte, die ja wirklich Menschen beleidigt.
So, also Lindemann bricht jetzt auch diese 4-Tage-Woche weg. Die kann er auch nicht mehr anführen, weil sie ihm da den Wind aus dem Segel nimmt. Und das meine ich jetzt mit Unfall. Und jetzt steht Lindemann da, hat die Bürgergeldempfänger nicht mehr, hat die Gewerkschaften mit der 4-Tage-Woche nicht mehr in der Diskussion. Und dann fragt Mioska nochmal nach.
Aber um es noch einmal festzuhalten, wer arbeitet denn jetzt zu wenig?
Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret, zum Beispiel Rentner in Deutschland.
Ja. Und das ist für den CDUler die härteste Strecke, weil das sind seine Wähler.
Genau.
Er hat alle angepisst, die Gewerkschaften alle und ganz zum Schluss schlägt er auch noch auf die halbtoten Rentner ein.
Und das Interessante ist, jetzt dieser Ausschnitt wird natürlich massiv auch im Netz geteilt. Ihm fliegt das Social Media mäßig so dermaßen um die Ohren. Es ist ein bisschen unfair. Weil er natürlich danach mit seiner Aktivrente anfängt. Also er merkt vermutlich selber auch, dass er da ein bisschen übers Ziel rausschießt, wenn er jetzt einfach nur so sagt, ja, die Rentner, die arbeiten zu wenig. Und er sagt, er hat ja ein Konzept, dass er Menschen, die länger arbeiten möchten, dass er denen das ermöglichen will, dass die da steuerlich
2000 Euro?
Ja, genau.
Ja, aber wie findest du das denn?
Die Idee ist doch gut. Wer möchte, oder? Soll. Ja. Gute Idee. Also Aktivrente bin ich dabei. Aber natürlich fällt ihm auf die Füße, dass er auf die Frage, wer arbeitet zu wenig, sagt, naja, machen wir es mal konkret. Die Rentner.
Die Rentner.
Ja. Ja, aber da siehst du mal, wer zuspitzt, der sticht sich eben auch manchmal selber. Und das hat der Lindemann jetzt in dem Moment gemerkt.
Manöverkritik.
Ja, jetzt geht es wieder um euch, die grundlos gut gelaunten. Und wir haben euch ja vor einiger Zeit gefragt, ob ihr euch vorstellen könntet, ein Abo für grundlos gute Laune abzuschließen oder eher Werbung bevorzugen würdet. Und wir haben euer Feedback sehr ernst genommen, haben uns ein bisschen beraten. Und für uns steht fest, grundlos gute Laune wird kostenlos für alle bleiben. Aber wahrscheinlich wird es zum Herbst hin die Möglichkeit geben, uns auf verschiedene Art und Weisen zu unterstützen. Und wir können euch auch schon mal sagen, wir arbeiten im Hintergrund an noch mehr Content, denn wir können uns perspektivisch auch sehr gut vorstellen, dass grundlos gute Laune ja so eine Art Plattform für ganz viel gute Laune für euch werden könnte. Also das ist unser aktueller Stand der Dinge. Hinter den Kulissen wird ordentlich geschraubt. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Und wer uns schon öfter zugehört hat, weiß, wir sind ja nicht nur ein Podcast, ein satirischer Podcast, der sich mit Politik beschäftigt. Nein, wir sind ja auch noch ein Podcast für Männergesundheit und ein Health and Body Podcast sind wir seit kurzem auch. Insofern haben wir eine Zuschrift bekommen, die genau in diese Kerbe schlägt. Und zwar kam diese Zuschrift von Claudia und Thomas. Die haben uns Folgendes geschrieben. Wir können nachts oft schlecht schlafen oder einschlafen. Da schalten wir uns immer einen Podcast oder ein Hörbuch ein. Oft hören wir dann nur noch im Hintergrund zu und springen später zurück, weil wir übereinander herfallen. So auch in der Nacht heute. Euer Podcast überzeugt uns total. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wirkt unser Podcast aphrodisierend.
Ja.
Man beginnt dann mit ehelichen Aktivitäten, kriegt dann nicht mehr mit, was wir reden, sondern vollzieht den Geschlechtsakt und hinterher denkt man sich, was erzählen die und spult zurück.
Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt.
Ja, woran?
Das liegt an der Kombination unserer beiden Stimmen.
Ist das so?
Ja. Also ich glaube, mein wunderschöner, tiefer Bariton, der animiert so ein bisschen das Becken.
Jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht an der Stelle. Ha, und ich? Und nein, was animiere ich?
Ich wollte gerade. Ich wollte sagen, und deine hohe Fistelstimme.
Das sorgt dafür, dass der Orgasmus rausgezögert werden kann, oder was? Das wolltest du doch. Das wolltest du doch sagen. Du fieser Sack, du. Ja, das ist unser neuer Werbespruch. Länger können, dank grundlos gute Laune. Ja, das ist das neue Motto. Jetzt krieg dich mal wieder ein da drüben, das ist ja furchtbar hier. Das ist ja unprofessionell dein Verhalten. Der lacht sich hier tot.
Ja, nein, mich freut's einfach, dass wir nicht nur politisch was erreichen, sondern auch noch was für die Rente in Deutschland tun.
Dass Menschen sich animiert fühlen, Liebe zu machen, das ist doch das Schönste, was man sich wünschen kann, wenn man so einen Podcast startet. Damit hätten wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, aber liebe Grüße, Claudia und Thomas, und viel Spaß bei all dem, was ihr gerade tut. Ja, und dann haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen, das kann man nämlich auch tun. Also zunächst mal zu sagen, man kann uns eine E-Mail schicken an hallo@grundlosgutelaune.de oder man kann uns eine Sprachnachricht schicken an, Philipp?
speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife, /GGL wie grundlos gute Laune.
Und das hat der Markus getan. Markus hat eine Anmerkung zur Sendung, wo es um den FDP-Parteitag ging.
Moin, ihr beiden FDP-Aficionados. Christian Lindner hat also gesagt, ein Spitzensportler würde jeden Tag wieder von vorne beginnen. Und er wäre so ein Spitzensportler, also einer, der quasi nichts lernt und immer von vorne anfangen muss. Das finde ich auch spannend. Schöne Grüße aus dem Norden, euer Markus. Ciao.
Also wenn ich Markus richtig verstanden habe, sagt er, Christian Lindner wäre in diesem Vergleich, in dieser Metapher, die er da gemacht hat, ein Spitzensportler ohne Trainingseffekt.
Also wenn ich Markus richtig verstanden habe, glaubt er, dass Christian Lindner strunzendoof ist.
Wie kommt er nur da drauf?
Ja, aber keine Ahnung.
Christian Lindner hat ja selber mal gesagt, Probleme sind nur dornige Chancen. Das ist ja ein ganz bekanntes Zitat von Christian Lindner. Und offenbar ist er seit Jahren in einem Rosenstrauch unterwegs. Ist das das richtige Bild jetzt?
Doch, wenn du in ein, zwei Minütchen noch so weiter redest, dann haben wir auch Sex miteinander. So, aber bevor jetzt hier die Klamotten fallen, kleiner wichtiger Hinweis. Am 20. Juni gibt's uns live in Dortmund und es gibt noch ein paar Restkarten.
Zitat.
Jetzt geht es um Sarah Wagenknecht.
Oh ja.
Die ist ja nach der Bundestagswahl kurz in der Versenkung verschwunden, weil es ist nicht so wirklich für sie gelaufen. Sie vermisst ja ein paar Stimmen, die ihr über die 5%-Hürde helfen würden. Da kommen wir aber später noch zu. Jetzt im Moment ist sie wieder aktiv bei Social Media und da wurde sie vor kurzem gefragt, ob ihre Wochenshow auch wiederkommt. Und da gab es zumindest für mich auch, sagen wir mal, ideologisch richtig gute Nachrichten.
Haben Sie wieder vor, Ihre Wochenshow auf dem YouTube-Kanal zu machen? Ja, genau. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr konkret vorhabe. Eigentlich noch in diesem Monat soll es starten, weil die Wochenschau habe ich immer unglaublich gern gemacht. Man konnte in dem Format wirklich so viele Dinge auch ein bisschen hintergründiger aufbereiten. Und die Medien lügen so viel. Es ist so schwer, Informationen zu bekommen für viele Menschen, die auch die Zeit nicht haben, alles zu recherchieren. Wenn ich da ein bisschen helfen kann, das will ich wieder machen.
Ist toll,
ja.
Oder?
Ja, ja.
Sarah das will der Demokratie doch helfen, ja, weil die Medien lügen so viel und da ist es einfach gut, dass Sarah Wagenknecht zwischendurch mal wirklich auch neutral berichtet.
Genau, und man muss auch nicht mehr recherchieren dann, weil sie sagt's ja dann, wie es ist.
Und wie so eine Recherche von Sarah Wagenknecht dann klingt, das hören wir jetzt mal. Es ist ein bisschen ein längerer Clip, aber es lohnt sich wirklich mal genau zuzuhören, weil dann können wir mal darüber sprechen, ja, wie Sarah so ihren neutralen Blick auf die Welt begründet.
Anfang Mai kündigte der Kreml eine dreitägige Waffenruhe über die Siegesfeierlichkeiten am 9. Mai an und erklärte sich zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen mit der Ukraine bereit. Die direkten Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation sollten wieder in Istanbul stattfinden, genau da, wo 3 Jahre zuvor schon einmal recht erfolgreich verhandelt worden war, bis die Ukraine die Gespräche auf westlichen Druck hin verlassen hatte. Auch Putins Angebot, jetzt endlich mit ernsthaften Verhandlungen zu beginnen, wohlgemerkt, es war derselbe Putin, der angeblich nie verhandeln wollte, reagierte Selenskyj mit der Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe als Vorbedingung. Immerhin hielt er das Bemühen um einen Waffenstillstand jetzt offenbar nicht mehr für eine sehr gefährliche Rhetorik. War ja durchaus ein Fortschritt. Die EU stellte sich sofort hinter diese Position Selenskyjs. Keine Verhandlungen in Istanbul ohne vorher vereinbarte Waffenruhe. Bundeskanzler Merz, der Ultimaten bekanntlich für die höchste Form der Diplomatie hält, blies die Backen besonders dick auf. Wir erwarten, dass Moskau jetzt einem Waffenstillstand zustimmt, der echte Gespräche überhaupt erst möglich macht. Erst müssen die Waffen schweigen, dann können Gespräche beginnen. Und wenn Moskau nicht spurt, kommt das nächste Sanktionspaket. Nach diesen Drohungen von März hat Putin im Kreml mutmaßlich so gezittert, dass die Erschütterung in ganz Moskau zu spüren war. Nach 16 erfolglosen Sanktionspaketen, die europäische Wirtschaft und vor allem die deutsche dem Ruin weit näher gebracht haben als die russische, glaubt der frühere BlackRock-Lobbyist allen Ernstes, er könne Russland mit dem 17. Sanktionspaket erpressen. Was Merz da aufhörte, grenzte schon an Realsatire. Aber man drohte nicht nur mit weiteren Sanktionen, sondern brachte auch ein Tribunal gegen Russland ins Gespräch und einmal mehr die Enteignung der russischen Zentralbankreserven. Alles Punkte, die zweifellos geeignet waren, die Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft im Kreml so ziemlich auf den Gefrierpunkt zu bringen.
Also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es so gut, dass jemand mal, weil die Medien lügen ja so viel, und ich finde es so gut, dass jemand mal auch wirklich ja die Sichtweise des angegriffenen Landes Russland beschreibt. Ja, dass jemand sich auch mal auf die Seite des Opfers stellt und sagt, schaut mal, ja, also sie versuchen sie mit Sanktionen zu erpressen. Ja, wie kann man das tun? Wie kann man so ein armes Land, wie kann man Putin an der Stelle mit Sanktionen erpressen? Na, und er will ja immer wieder, der will ja verhandeln, ja, und dann erpressen sie ihn mit Sanktionen, und dann ist es doch klar, dass Putin an der Stelle seine Bereitschaft, die er ja immer gezeigt hat zu Verhandlungen, die er auch ja jetzt jeden Tag mit den Angriffen in der Ukraine zeigt, ja, dass die dann auf den Gefrierpunkt kommen.
Also mich würde es ja wirklich mal interessieren, wie die Wagenknecht damit umgeht, dass jetzt selbst Trump, der, wenn man so will, erstmal dieser Wagenknecht-Linie gefolgt ist, dass man auf Putin zugehen muss und so. Das hat er ja gemacht. Also nicht alles, dass er dem Putin nicht nur einen Bruderkuss, sondern einen Zungenkuss gegeben hätte. Also viel mehr zugehen auf Putin, als das Trump getan hat, kann man ja fast nicht. Und trotzdem hat es zu nichts geführt. Und jetzt sagt selbst Trump, naja, also ich weiß gar nicht, was mit dem Putin los ist. Der ist ja durchgedreht. Sagt Trump, ja. Also Trump, wo man ja auch sagen muss, also selbst der sagt, nee, also das mit Putin am Verhandlungstisch, das wird nichts. Ist das noch nicht durchgedrungen zu Sarah Wagenknecht?
Das ist zu ihr durchgedrungen. Also für mich gibt es zwei Varianten. Entweder sie ist verrückt oder aber sie fühlt sich auf eine Art und Weise Russland verpflichtet, die weit über jegliche Form von, sagen wir mal, nativem Denken hinausgeht. Und dann auch noch zu sagen, dass die Verhandlungsbereitschaft im Kreml auf Null sinkt.
Ja, weil Stand heute muss man sagen, die war vermutlich nie da.
Und dann sagt sie noch, ja, die Leute haben, und dann sagt sie ja vorher noch, die Leute haben keine Möglichkeiten, Nachrichten zu gucken, deswegen mache ich das jetzt mal für die. Und dann erzählt sie den Leuten so einen Schwachsinn und tut so quasi, als ob der Putin die ganze Zeit drauf warten würde, dass ihn endlich mal einer auf ein Gläschen Wodka zum Verhandeln einlädt.
Und wenn man ehrlich ist, es war kein Gläschen Wodka, aber Trump hat ja das auch versucht, indem er Zelensky erstmal verbal in eine Fresse gehauen hat und sich immer mehr dann Putin angenähert hat. Und auch der ist ja nicht mehr weitergekommen und behauptet heute mittlerweile, ja, er wird seinen Putin ja nicht mehr wiedererkennen.
Das heißt, du glaubst, dass Donald Trump regelmäßig Sarahs Wochenschau guckt?
Es ist zu vermuten. Und jetzt mittlerweile hat er aber deabonniert, weil er gesehen hat, nee, das stimmt dann doch nicht, was die Sarah so erzählt.
Ja, da wäre ich bei Donald tatsächlich sehr vorsichtig, weil der deabonniert und abonniert unter Umständen innerhalb von einer halben Stunde dreimal hin und dreimal zurück. Das ist bei ihm wie mit den Zollen. Das ändert sich je nachdem. Wenn er schlecht gegessen hat, kann das auch sein, dass er am nächsten Tag die Raketen nach Russland schickt. Das hält der gute Mann ganz spontan. Aber die wesentliche Nachricht ist, Sarah ist zurück im Geschäft. Wir merken es, sie verbreitet auf YouTube wieder die einzig objektive Meinung. Jawohl. Und darüber sind wir sehr froh. Und sie macht natürlich im Moment auch das, was alle großen Social Media Stars machen. Ja, sie sucht nach Collabs. Also nicht nach Kollaps, sondern Collabs.
Ach so, Collaborations.
Richtig.
Ja, okay, du sprichst Lingo. Ja,
also
okay,
wenn sich zum Beispiel so zwei heiße Typen wie wir mit einer mega Reichweite zusammenschmeißen, um einen Podcast, sagen wir mal, in der Nische zu machen. Das ist eine klassische Collab.
Yeah, Aura plus 300, super.
Genau, und Sarah ist da natürlich aber, sagen wir mal, starmäßig in ganz anderen Gefilden unterwegs. Und jetzt rate mal, wen sie sich als Partner gesucht hat, bei wem sie jetzt zu Besuch war, beziehungsweise wer sie auch eingeladen hat, um mit ihr mal einen ganzen Tag zu verbringen und das Ganze quasi auch mit Video festzuhalten.
Der Wendler.
Nein, weißt du, wer es war? Massiv, der Rapper.
Da bist du ja großer Fan, schon seit vielen Jahren.
Absolut. Hast du schon mal was von dem gehört?
Sein Oeuvre kenne ich jetzt nicht so genau. Sag mir mal, was ist einer der größten Hits von Massiv?
Er hat auf jeden Fall bei 4 Blocks mitgespielt als Schauspieler und hier, wie hieß das Ding, Bruderherz, Löwenherz, also es gibt so ein paar Titel, die man auf jeden Fall mal gehört hat. So, also dieser Massiv hat Sarah Wagenknecht eingeladen und da sind zwar einfach zwei Größen aufeinander getroffen und die unterhalten sich an der Stelle so ein bisschen darüber, ja, wo sie auch so herkommen und der Massiv will so ein bisschen auch was von der privaten Sarah erfahren und das fand ich ganz beeindruckend.
Wie war das? Durftet ihr einmal im Jahr euch ein Paket zusammenstellen mit Bananen und so?
Das war damals in der DDR so. Die haben einmal im Jahr, hat jeder DDR-Bürger einen Karton gekriegt und dann durfte der sich da ein Paket, durfte er sich selber ein Paket mit Bananen zusammenstellen. Das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen.
Ja,
du bist
klar,
ja auch im Westen aufgewachsen, oder?
Ein Bananengebinde.
Ja. Du hast dir einmal in der Woche ein Paket mit Nutella zusammengestellt. Nein, ich bin froh einfach, dass Massiv wahnsinnig gut informiert ist. Erstens über die DDR, zweitens über Sarah Wagenknecht. Und wenn man sich immer mal gefragt hat, naja, wie reden eigentlich Menschen, die zu viele Videos von Sarah Wagenknecht gehört haben, dann kann man jetzt mal auf die Interpretation von Massiv hören, was er über den Russlandkrieg sagt.
Aber das Krasse ist, dass ich glaube, die in Russland wissen, dass die Menschen in Deutschland keinen Krieg haben wollen und das nicht fördern. Diese Debatten über Taurus ist für mich so, seit einem Jahr geht das, ist für mich so ein bisschen so mit das Peinlichste, was es überhaupt noch an diesen Diskussionen gibt. Liefern wir nicht. Wenn wir liefern, dann sind wir Krieg, aber wir dürfen keine, sind wir mitten im Krieg, aber wir dürfen keine Schwäche zeigen. Ukraine muss jetzt Stärke beweisen und wir müssen sie unterstützen. Aber wir müssen sie doch nur so weit unterstützen, dass es den Menschen dort besser geht, dass wir es sichern, dass die endlich mal in Friedensgespräche gehen können. Das müsste unser Ansatz sein. Alles andere, Waffen liefern und so. Man hat es ja gesehen die letzten 2-3 Jahre. Waffen liefern hat alles nur noch in die Länge, also es hat einfach ab dem Tag, wo man Waffen liefert, einfach nur in die Länge gezogen, wie ein Kaugummi. Man kann jetzt eigentlich alles zurücksetzen, ist alles wie vorher, bloß halt so viele Tote.
Na klar.
Und sogar Frauen, also Männer haben ihre Frauen und Kinder verlassen, ihre Mütter, ihre Väter, junge Typen sind an die Front gegangen und dann denken sich auch die Eltern oder die Witwen, warum, für was? Die Friedensgespräche hätten doch können auch schon vor 3 Jahren oder 2 Jahren stattfinden.
Die waren
was
ist damals,
das?
Ne? Genau,
ja, in Türkei, Ort. Genau am selben, sogar selbe Hotel, ja.
Sensationell. Jetzt weiß ich, was mir immer gefehlt hat. Eine Analyse des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine von Massiv. Das, ich spüre das. Das habe ich gebraucht.
Was ich mich auch immer häufiger frage, gibt es inzwischen eigentlich auch sowas wie Stupid Shaming? Oder dürfen wir da noch Witze drüber machen?
Also in der inhaltlichen Auseinandersetzung, glaube ich, ist das nach wie vor noch korrekt.
Es ist schon faszinierend, wie der Mann auf die Welt blickt, oder?
Er hat offenbar die Wochenschau von der Sarah Wagenknecht regelmäßig geschaut.
Ja, und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie sie vor Ort auch immer wieder ihre gleichen Erzählungen abliefern. Und was ich an dem nächsten Clip sehr spannend finde, Sarah Wagenknecht ist bis zum heutigen Tag ja nicht einmal in der Ukraine gewesen. Hat sich das nie angeschaut. Und jetzt hören wir doch mal, was sie von deutschen Politikern fordert, die Ukraine unterstützen.
Ich habe mal so ein Maulheldenbataillon gefordert, also hier für die deutschen Politiker, ne? Schrack-Zimmermann, Kiesewetter, yeah. Hofreiter und wie sie alle heißen. Also dass die, wenn die also unbedingt Krieg führen wollen auf dieser Welt, sollen sie sich ausrüsten und machen also ein deutsches Bataillon mit diesen Helden und dann können Special die da hinziehen ja. Und dann ist Special Forces, ja, und nee, viel genau. Glück. Und
den gebe ich, glaube ich, 5 Minuten, dann war's das. Mit ihren Lunchboxen.
Ja, ja, naja, dann sind sie vor allen Dingen, also haben sie die Flucht ergriffen.
Danke, dass du hier warst, nette Sarah Wagenknecht.
Ja, ja, die nette Sarah Wagenknecht. Ein bisschen amüsant drüber unterhalten, wie die ganzen Politiker da sterben.
Ja.
Und schön, dass du da warst. Ruf an, wenn du zu Hause bist. Also, Ganz ehrlich.
Ja, aber wenn ich das so höre, ich finde, Massiv müsste öfter auch bei Hard Aber Fair oder so einfach mit in der Runde sitzen. Dass der
weil
fehlt.
Er noch kritischere Fragen stellt als Karin Miuska oder was unterstellst du gerade?
Ja, genau.
Aber ist es nicht der Knaller, wie Wagenknecht da wirklich auch so Sachen wie Maulheldenbataillon und so, kriegst du es gefasst?
Es ist natürlich auch eine Form der Zuspitzung. Das ist der Preis, den wir heute zu zahlen haben dafür, dass die politische Kommunikation so ist, wie sie ist. Es ist einfach diese extreme Verkürzung, Internetclips und so weiter und so fort. Und der Algorithmus befördert halt genau solches. Das ist ja das, was ich auch immer ein bisschen mit Sorge betrachte, dass es halt dann überhaupt keine Gautöne mehr gibt in einer Debatte, sondern wirklich nur noch jeder die Extrempositionen formuliert. Und das macht sich halt hier auch in diesem Gespräch mit Massiv bemerkbar.
So, und jetzt gibt's ja einen guten Grund, warum Sarah plötzlich Zeit hat für Massiv, denn sie hat den Einzug in den Bundestag verpasst. Wir haben es am Anfang ganz kurz angekündigt. Ihr fehlen ja ganz knapp diese 5%. Ich glaube, wenn ich es auch richtig in der Recherche gelesen habe, fehlen dem BSW bundesweit knapp 9.500 Stimmen. Das ist wirklich nicht viel. Und da, weil es offensichtlich ein paar Unstimmigkeiten gegeben hat, will das BSW, dass alle rund 50 Millionen Stimmen in Deutschland nochmal neu ausgezählt werden. Den fehlen also diese 9.500 und man hat festgestellt, dass es bei den Neuauszählungen in knapp 50 Wahlbezirken in Berlin, Sachsen und Niedersachsen, da wurden insgesamt nochmal 15 zusätzliche Stimmen für das BSW gefunden. Also in 50 Wahlbezirken wurden nochmal 15 Stimmen für das BSW gefunden. Und jetzt haben die das hochgerechnet und sagen, na ja, also wenn man das jetzt auf alle Wahlbezirke in Deutschland hochrechnet, dann würde das für diese 9.500 Stimmen reichen. Und dann wäre das BSW nämlich im Bundestag. Und Sarah beschwert sich jetzt so ein bisschen darüber, dass offensichtlich auch von der politischen Seite das ein wenig vereitelt wird, aber ich finde, sie hat ein ganz interessantes Bild dafür.
Also deswegen werden wir auch weiter Druck machen, aber die Rechtslage in Deutschland ist absurd. Wir müssen uns jetzt beim Bundestag beschweren oder haben das ja auch getan und der Bundestag muss darüber entscheiden, ob nochmal nachgezählt wird. Das ist wirklich so, wie wenn jemand hat eine Schutzgelderpressung und er muss sich zunächst mal bei der Mafia melden und die Mafia muss entscheiden, ob sie ihm sozusagen Unterstützung gewährt.
Also unter Mafia macht es nicht.
Ja, unter Mafia macht es nicht. Wobei, sie hat natürlich einen Punkt. Und das ist, hat der aktuelle Bundestag ein wirkliches Interesse daran, dass das BSW jetzt quasi mitten in der Legislatur noch in den Bundestag einzieht.
Ja gut, es würde zu, um mal jetzt nochmal massiv gesagt zu haben, das würde zu massiven Veränderungen führen.
Absolut.
Die auch massiv, vermutlich massiv erklären würde.
Absolut.
Ja.
Die Vertreter des BSW, andere, also bis auf Sarah, die von Mafia spricht, alle anderen betonen immer wieder, dass hinter diesem angezweifelten Wahlergebnis vermuten sie keine politische Verschwörung, ja, sondern sie gehen immer noch davon aus, dass das durchgeht. Aber im Moment ist es so, dass die Abgeordneten im Wahlprüfungsausschuss das Verfahren schon auch ein bisschen hinausziehen. Was sagst du denn dazu? Müsste das jetzt zeitnah geschehen? Oder sagst du, naja, wenn es politisch, demokratisch, rechtlich möglich ist, kann man das auch noch ein bisschen rausziehen?
Nee, ich würde da nichts rausziehen. Ich finde, eine Demokratie muss einfach so funktionieren, dass Unstimmigkeiten einfach geklärt werden an Stellen, wo Unstimmigkeiten bestehen. Ja. Und wenn es da Hinweise darauf gibt, dass da was nicht korrekt gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man das klären. Davor sollte auch eine Demokratie keine Angst haben.
Ja, und das wirft eben im Moment kein gutes Licht auf die amtierende Regierung, dass die das nicht stärker unterstützt. Es ist klar, warum sie es nicht tun, weil dann gäbe es keine Mehrheit mehr für Schwarz-Rot. Aber de facto ist es so, ich glaube, es war noch nie so knapp für eine Partei, dass sie in den Bundestag einzieht. Und da gehört es natürlich einfach auch zu einem Demokratieverständnis in einer liberalen Demokratie, dass man auf sowas sofort reagiert.
Sofort. Unmittelbar.
Und nicht abwartet und auf Zeit spielt.
Genau.
Und ich finde, an der Stelle hat das BSW und Sarah Wagenknecht einen ganz großen Punkt. Und ich glaube, es ist auch sehr töricht, das hinauszuziehen, weil es letztendlich auch wieder ganz viele andere absurde Verschwörungstheorien beflügelt.
es ist Wasser auf die Mühlen derer, die die Demokratie hier in Deutschland anzweifeln. Und das sollte man auf in dieser Situation besonders eigentlich immer unbedingt vermeiden.
Insofern müssen diese Stimmen sofort ausgezählt werden. Aus zwei Gründen. Erstens, damit Sarah endlich wieder ihre Reden im Bundestag halten kann. Und zweitens, sie nicht mehr massiv besuchen muss. Wobei man sagen muss, die beiden haben sich wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und ganz am Ende des Gesprächs verabreden die sich auch noch so ein bisschen zum Dinner, zum gemeinsamen Dinner. Und es ist ganz interessant, was sie essen wollen und vor allen Dingen, wie Sarah mit diesem Essensvorschlag umgeht.
Gehen auch demnächst was zusammen essen im Saarland?
Auf jeden Fall.
Zeig's mir diesen Laden, wo es Froschschenkel gibt.
Ja, wir haben da gar
nicht. Ich mach nur Spaß, ich esse das nicht.
Nee, das darf ich sagen. Das ist jetzt gar nicht politisch korrekt. Dann kriege ich einen richtigen Shitstorm.
Echt? Zumindest nee, dort ist es normal.
Ja, also
ich kenne das gar nicht anders.
Gute Lokale,
ja, also es gibt.
Ich meine, ich gebe zu. Also ich habe mal gelesen, wie diese Frösche dahin kommen, dass sie dann auf dem Tisch liegen. Das ist tatsächlich nicht so schön, nicht so appetitlich.
Ja, ist nicht appetitlich.
Okay, lass mal weg. Aber es gibt jedenfalls tolle Lokale im Saarland und es gibt ganz super Essen. Mhm, und super. Sobald du da bist, gehen wir unbedingt mal essen dort.
Ich wünsche dir nur das Beste.
Also wir halten fest, Sarah Wagenknecht geht mit Fröschen deutlich sensibler um als mit dem politischen Gegner.
Nein, sie isst Froschschenkel. Also das, finde ich, ist ja wieder die große Meldung. Sarah Wagenknecht, die Arbeiterkönigin, die Prinzessin der Straße, ist massiv voll auf den Lein gegangen, weil er sagt, ja, geh mal Froschschenkel. Und sie, oh ja, da gibt's ein paar tolle Restaurants. Und dann sagt er, nee, Spaß, ich esse gar keine Froschschenkel. Und in dem Moment merkt sie ja richtig, wie bei ihr der Groschen fällt. Und sie anfängt extrem zurückzurudern, weil sie merkt, oh, scheiße, Froschschenkel. Wenn die jetzt auch noch alle wissen, dass ich Froschschenkel fresse, was ist dann hier wieder los? Ist der Wahnsinn. So, was ich sagen wollte mit dieser ganzen Strecke. Sarah Wagenknecht ist back in the business. Sie ist wieder total auf Social Media unterwegs und erzählt einen hanebüchigen Schwachsinn, dass einem manchmal die Nackenhaare über die Kopfhaut drüber kriechen. Und drittens, das BSW hat ein Anrecht darauf, dass die Stimmen neu ausgezählt werden. Bei einem so knappen Ergebnis muss felsenfest sauber dokumentiert werden, dass sie entweder im Bundestag drin sind oder nicht. Auf Zeit zu spielen, ist nicht gut für die Demokratie.
Und das wäre doch mal ein Bombentitel für den nächsten Song von Massiv.
Auf Zeit zu spielen, ist nicht gut für die Demokratie.
Das war wieder grundlos gute Laune. Und wenn ihr euch beteiligen wollt an unserer Sendung, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an hallo@grundlosgutelaune.de.
Und lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da, überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Oder ihr schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht via speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
Und wie immer am Ende meine bange Frage. Lieber Philipp, hast du noch was für uns am Ende, noch einen Rausschmeißer?
Ja, natürlich. Ich habe noch ein Zuckerchen für euch. Ein richtig schönes, im wahrsten Sinne des Wortes ein Zuckerchen aus dem genialen Interview von Massiv und Sarah Wagenknecht, was man sich in 2 Stunden Länge auch komplett auf YouTube angucken kann. Und hier wird es jetzt bei Sarah und Massiv, ich möchte schon fast sagen romantisch, denn es geht ums Backen, dann wird's romantisch und am Ende wird's spooky.
Ich bin mit Süßspeisen aufgewachsen. Meine Oma kommt ja so aus dem böhmischen Gebiet und die haben immer ganz viel süß gegessen. Es ist total ungesund, aber ich liebe das. Also wenn ich zum Beispiel in Wien bin oder so, diese ganzen Knödel, Germknödel, Marillenknödel, also alles so richtig süße Sachen.
Kaiserschmarrn, oder?
Oh, Kaiserschmarrn könnte ich nicht reinlegen. So, könnte ich nicht wirklich reinlegen. Also da, aber dann muss ich sowas nutzen wie dein Fitnessstudio unten, um die Folgen zu beseitigen. Oder besser ist es noch umgekehrt. Man macht Sport und dann isst man ohne großes, schlechtes Gewissen.
Ja, genau. Also ich hab hier schon mein Geheimtipp gesagt. Ich mache nur Sport, um mir nachts ein Stück Kuchen zu gönnen. Und das ist so wie so ein Kreislauf im Leben. So, du machst was, um dir woanders was zu gönnen.
Ja, Kuchen habe ich auch. Rhabarberkuchen. Jetzt ist ja noch Rhabarberzeit.
Apfelkuchen liebe ich auch. Ja, ich liebe auch eigentlich alles, was süß ist.
Du auch, ja?
Und,
also bei Männern ist das ja seltener. Also
ich glaub, bis ich 30 geworden bin, war ich nie so der Süßfan so. süß, lag irgendwo und ich, man konnte eins essen und weiterlaufen. Jetzt ist bei mir so, ich esse eins, das bedeutet, ich muss den Tisch essen. So. Und am krassesten ist wirklich, es gibt Sachen, nachts ab 2 Uhr schmecken die anders als mittags. Und dann passieren die schlimmsten Sachen.
Das war die 30. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt frei nach Carsten Linnemann. Der Podcast ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ab in die Kabine. Duschen.